Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Popcorn und Finanzen. Mein Name ist Amelie Galladay und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute reden wir über ein Gefühl, das viele und vermeintlich immer mehr Menschen in der Schweiz betrifft. Man schafft, man plant, man übernimmt Verantwortung und trotzdem wird das Leben finanziell enger. Weil es notwendiger teurer wird. Wohnen, Krankenkasse, Mobilität, Kinderbetreuung, Lebensmittel. Und irgendwann da entsteht das Gefühl, es langt irgendwie, aber nur noch mit ständigem Rechnen. Und dabei wird klar, die Übergänge die sind oft fließend, wie auch aktuelle Studien zeigen. Zwischen dem unteren Mittelstand, der finanziellen Verwundbarkeit und der Armut gibt es keine harte Linie mehr. Und genau darüber reden wir heute. Gewisse halten da dagegen mit dem Argument, dass es den Schweizerinnen und Schweizer doch noch nie so gut gegangen sei wie heute, gerade auch im globalen Vergleich. Welche Beschreibung von der Realität trifft zu und was bedeutet das für die Zukunft? Diese und weitere Fragen möchte ich heute mit meiner Gästin, der Aline Masse, auf den Grund gehen.
Danke vielmals für die Einladung.
Du leitest die Fachstelle Sozialpolitik bei der Caritas Schweiz und beschäftigst dich tagtäglich mit den Herausforderungen von armutsbetroffenen Menschen, mit Armutsrisiken und mit der Frage, wieso dass einige Menschen trotz Vollzeitjob kaum über die Runden kommen.
Sehr gern, das ist mir ein wichtiges Thema.
Mich nimmt Wunder, wie sieht so ein Arbeitstag bei dir aus? Magst du uns einen kurzen Einblick geben, was du so machst in deinem Job?
Ich glaube, ich finde meinen Alltag sehr, sehr abwechslungsreich, sehr spannend. Ich arbeite an der Schnittstelle eigentlich zwischen Wissenschaft und Politik. Ich leite auch noch den Bereich Grundlagen und Politik bei Caritas Schweiz. Wir sind verantwortlich für die Positionierung von der Organisation, also die öffentliche Positionierung, die politische Positionierung. Wir machen sehr viel, also ich und meine Mitarbeitenden, wir sind 8 bis 9 Leute, je nach Jahreszeit. Wir machen viel Öffentlichkeitsarbeit, also Referat. Ich bin wirklich sehr oft unterwegs bei Organisationen, auch bei staatlichen Stellen, zum Beispiel jetzt bei einer psychiatrischen Uniklinik oder so, wenn ich einen Vortrag mache über Armut. Ich bin in verschiedenen Gremien von Bund und Kantonen als Expertin quasi drin. Ich habe sehr viele Sitzungen am Tag. Also meistens bin ich einfach am Reden, am Austauschen, am Sachen aufnehmen, zuhören, schreiben. Würde ich gerne mehr, mache ich immer weniger, muss ich sagen. Ich habe also, ja, viel halt auch mit Medien zu tun, mit anderen Stellen, anderen Organisationen, wo es dann wirklich darum geht, eben auch die Probleme auf den Grund zu gehen. Und natürlich haben wir auch sehr viel Austausch mit der Wissenschaft. Wir machen zum Teil auch Bildungsaufträge. Bei Hochschulen machen wir verschiedene Module. Das ist mir auch wichtig, dass wir dort wirklich immer beim neuesten Stand dabei sind.
Ich bin selber Studentin und auch berufstätig. Also scheinbar die besten Voraussetzungen für eine sichere finanzielle Zukunft, könnte man meinen. Aber ich bin mir da zum Teil nicht mehr so sicher. Weil gleichzeitig höre ich von jungen Menschen, die eben gerade in ihren ersten Vollzeitjobs am Arbeiten sind und vielleicht bald einmal eine Familie gründen wollen oder sich irgendwann mal ein eigenes Heim leisten, dass sie zunehmend vor der Frage stehen, ob und wie sie sich das finanziell irgendwann überhaupt einmal leisten können. Sie verdienen zu gut, um Unterstützungsleistungen wie Kita-Erleichterungen oder auch Sozialversicherungsleistungen in Anspruch zu nehmen und können sich aber wiederum im Alltag mit dem eigenen Einkommen vergleichsweise immer weniger leisten. Ist das ein Phänomen, das dir bekannt ist? Und wenn ja, nimmt das wirklich zu?
Ja, ich glaube, das ist schon. Also das hören wir viel auch so im Umfeld. Wir haben auch, also ich muss sagen, die Nachfrage nach unserer Sozial- und Budgetberatung hat recht zugenommen in den letzten Jahren. Wahrscheinlich würde es noch mehr zunehmen, wenn wir mehr Kapazität hätten, aber die ist natürlich auch begrenzt. Und es ist auch, also es ist nicht nur mehr das Gefühl so, sondern es gibt wirklich auch Umfragen, die das zeigen. Es hat gerade Anfang Jahr eine Umfrage von Sotomo gegeben, im Auftrag vom Blick. Dort haben eigentlich 4 von 5 Befragten haben angegeben, dass in den letzten 2 Jahren ihre finanzielle Situation sich verschlechtert hat, je mehr angespannt ist. Was man immer sieht, ist auch in verschiedenen Fragen, ist, dass Familien besonders leiden unter den Kostensteigerungen. Also es gibt ein Familienbarometer von Pax und Pro Familia, wo eigentlich jedes Jahr zeigt jetzt in den letzten Jahren, zumindest als ich das verfolgt habe, ist eigentlich immer die Top-Sorge von Familien, sind immer die finanziellen Sorgen gewesen, vor allem Krankenkassenprämie, aber auch generell. Und wenn man die Familie fragt, was denn am meisten würde helfen, um ihre Situation zu verbessern, dann sagen sie mehr Geld. Also es ist wirklich sehr, man kann das wirklich zeigen. Und es ist auch, ich sage, für mich auch nicht überraschend, wenn man sieht, dass eigentlich, wenn man so die Lohnentwicklung anschaut, oder, dann sieht man, dass der Reallohn eigentlich seit 2016 praktisch stagniert hat, also bei den tiefen Mittlereinkommen zumindest, bei den höheren sieht es jetzt noch ein bisschen anders aus. Und dass halt gleichzeitig grosse Budgetposten wie Wohnen und Krankenkassenprämie einfach massiv gestiegen sind. Und dann kann es irgendwann, geht das nicht mehr auf, das ist klar.
Wieso ist es wichtig, dass wir gerade in der vermeintlich reichen Schweiz über Armut und Armutsrisiken reden?
Ich glaube, es ist auf zwei Ebenen wichtig. Es ist einerseits natürlich enorm wichtig für Leute, die selber merken, dass sie einfach nicht über die Runde kommen, dass sie merken, dass sie nicht allein sind, dass es auch nicht ihre Schuld ist, dass es eben sehr oft strukturelle Probleme sind, die zu einer finanziellen Schwierigkeit führen, dass auch vielleicht die Scham bezwecken, die viele Leute haben, dass die Leute auch wissen, dass sie sich irgendwo Hilfe holen können. Ich glaube, das ist wichtig. Ich finde es aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene wichtig. Oder? Also, sag mal, die Stärke von der Schweiz ist bisher immer gesehen, dass wir auch einen grossen gesellschaftlichen Zusammenhalt haben, dass wir eben nicht riesige Unterschiede haben, dass es auch nicht riesige soziale Spannungen gibt, wie es vielleicht in anderen Ländern gibt. Und ich glaube, dem kann man entgegenwirken, wenn man auch wirklich darüber redet, dass es für viele Leute schwierig ist und dass man auch irgendwie muss politisch schauen, dass die Unterschiede in der Lebensrealität nicht riesig werden.
Was bedeutet Armut in der Schweiz? Unter welcher Grenze an Einkommen oder Vermögen gilt man als arm oder von Armut betroffen?
Ich bringe eine ganz kurze Antwort und nachher hole ich ein bisschen aus. Die kurze Antwort ist, Armut bedeutet eigentlich, dass man A, zu wenig Geld hat, um das Leben zu bestreiten, um den Lebensunterhalt zu sichern und B, in der Regel auch Einschränkungen in anderen Lebensbereichen hat, zum Beispiel einen schlechten Zugang zum Arbeitsmarkt, eine prekäre Wohnsituation, eine schlechtere Gesundheit. Also man sieht auch in Umfragen, die man macht, in Auswertungen, dass eigentlich die wenigsten Leute in Anführungszeichen nur finanzielle Probleme haben, sondern dass Armut in der Regel eben mit anderen Einschränkungen auch zusammenhängt. Das heisst, Armut ist mehrdimensional. Wenn wir aber Armut messen, dann machen wir das in der Regel über finanzielle Kriterien. Das ist auch klar, finanzielle Kriterien sind auch wichtig, um eben den Zugang zum Beispiel zu Sozialleistungen sicherzustellen. Und dann gibt es eigentlich in der Schweiz zwei Grenzen. Es gibt die sogenannte, sagen wir mal, strikte Armutsgrenze, die das Bundesamt für Statistik berechnet jedes Jahr. Das ist eine Grenze, die bedarfsorientiert ist, die auch normativ ist auf eine Art. Also man legt politisch fest, wie viel braucht ein Haushalt in der Schweiz zum anständig leben und was gehört dort für Budgetposten rein. Die Grenze orientiert sich am Existenzminimum von der Sozialhilfe. Und wenn man jetzt diese Definition anschaut, dann haben wir 2024, das sind die neuesten Zahlen, sind 743'000 Menschen in der Schweiz betroffen gewesen. Das entspricht knapp 8,5% der Bevölkerung. Und dann reden wir bei einer Einzelperson von knapp 2'390 Franken pro Monat, wo man alles muss zahlen, außer die Krankenkassenprämie. Und bei einer vierköpfigen Familie wären es dann 4'160 Franken knapp. Wenn wir die zweite Grenze anschauen, die das Bundesamt für Statistik auch berechnet, das ist die sogenannte Armutsgefährdungsgrenze. Das ist eine Grenze, die europaweit gleich berechnet wird. Die kann man auch also international vergleichen. Und das ist eine Grenze, also eine Definition, die sich eher am Lebensstandard der allgemeinen Bevölkerung orientiert. Das heisst, man sagt dort, ein Haushalt gilt als armutsgefährdet, wenn er weniger als 60% vom Median hat an Einkommen. Der Median ist dort, wo quasi die Hälfte weniger hat, die Hälfte mehr. Und das ist die Idee dort bei diesem Konzept, ist eigentlich zu sagen, ein Haushalt hat wirklich, ist armutsgefährdet, wenn er viel weniger hat als Mitte von der Gesellschaft. Weil dann kann man weh, dann hat man keine Chance mehr, quasi im täglichen Leben mitzukommen mit der Gesellschaft. Dort sind wir dann bei 1,4 Millionen Menschen und etwa 16,5% der Bevölkerung. Jedes fünfte Kind in der Schweiz, muss man sagen, und das finde ich eine recht dramatische Zahl, ist unter dieser Schwelle. Also ist quasi unter der strikten Armutsgrenze oder knapp drüber. Und wenn wir dann den Betrag nehmen, dann ist das bei einer Einzelperson 2'645 Franken pro Monat und für eine vierköpfige Familie 5'555. Also es ist nicht wahnsinnig viel höher, aber das Konzept ist einfach ein anderes. Man schaut viel mehr, quasi wie Leute mitkommen. Und für uns, ich muss sagen, in der Schweiz meistens wird die strikte Armutsgrenze genommen, auch eben zum Beispiel zum Anrecht auf Sozialhilfe. Wir bei Caritas brauchen sehr viel mehr die Armutsgefährdungsgrenze, weil wir einfach sagen, es ist ein Recht von jedem Mensch in einer Gesellschaft auch irgendwie mitzukommen. Und wenn die Mitte von der Gesellschaft 3 Autos hat und 5 Wochen im Jahr in die Ferien geht, dann ist es irgendwie relevant, dass auch jemand, wo arm ist, auch irgendwie noch, vielleicht auch noch ein gewisses Maß an Mobilität hat und vielleicht zumindest eine Woche kann irgendwo Ferien machen.
Du hast jetzt die Armutsgefährdung auch angesprochen, wo eben neben der Armut selber auch noch ein Faktor ist, wo man darüber reden kann. Jetzt, welche Haushalte oder Lebenslagen sind da besonders gefährdet, eben auch trotz Erwerbsarbeit, um über die Runde zu kommen oder in die Armutsgefährdung hineinzukommen?
Es sind sehr stark natürlich Alleinerziehende, ich muss sagen, in der Regel Mütter. Es sind Leute, die keine oder nicht anerkannte nachobligatorische Bildung haben, also zum Beispiel keine Lehre gemacht haben, keine weiterführende Schule. Es sind oft auch Leute mit Migrationshintergrund, die mehr Mühe haben, auch den Zugang zu einer guten Stelle zu finden. Es sind aber auch Leute mit gesundheitlichen Belastungen, die halt nicht voll belastbar sind. Also es ist eine recht heterogene Gruppe. Aber sicher ist, ich würde sagen, so das Thema, wer hängt noch im Haushalt ab oder wer muss man betreuen, wie viel kann man überhaupt erwerbstätig sein und so das Thema Bildung, das ist sicher sehr, sehr relevant.
Welchen Missverständnis begegnest du in deiner Arbeit und in der öffentlichen Debatte, wenn du über Armut redest?
Also ein grosses Thema ist so, dass viele Leute das Gefühl haben, dass man selber schuld ist, wenn man arm ist. Dass Arme faul sind. Also es gibt immer noch Leute, die das Gefühl haben, wer von Armut betroffen ist oder armutsgefährdet ist, schafft nicht oder ist irgendwie zu faul, um genug zu arbeiten oder um, ich weiss nicht, genug gute Stellen anzunehmen. Es gibt immer noch Leute, die sagen, weniger als auch schon. Seit der Corona-Pandemie hat sich schon etwas geändert in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber es gibt schon auch noch Leute, die sagen, es gibt keine Armut in der Schweiz, weil sie halt nicht so sichtbar ist, weil sie nicht vergleichbar ist. Du hast das am Anfang gesagt, mit irgendwie Haiti oder ich weiss nicht, Indien oder so. Also wir haben ein anderes Bild von Armut natürlich bei uns. Und was ich schon auch immer wieder, also wenn ich zum Beispiel an Hochschulen unterrichte und die Leute frage, wie nehmen sie Armut wahr in ihrem Alltag, dann kommt sehr oft das Wort Obdachlosigkeit. Also es gibt irgendein Bedürfnis von den Leuten, die Armut irgendwie zu sehen und oft sieht man sie halt nicht. Man sieht den Leuten nicht an, dass sie arm sind.
Wo begegnest du auch vielleicht in deiner Arbeit die Situation, dass Menschen eben zwar erwerbstätig sind, aber trotzdem unter dem finanziellen Druck stehen?
Das sieht man sehr häufig. Also ich mache keine Sozialberatung oder so. Ich kriege wirklich die Beispiele sehr oft indirekt mit. Habe natürlich auch immer wieder Austausch mit betroffenen Personen. Und was ich dort vor allem halt sehe, ist, dass zum Teil Leute in einem sehr hohen Erwerbspensum arbeitstätig sind, auch in einem guten Job. Also ich habe das Beispiel von einer Frau, die ist Sozialversicherungsfachfrau, hat eine gute Ausbildung, schafft viel. Die hat ihr Pensum jetzt letztes Jahr erhöht von 70% auf 80% und hat mir gesagt, ja, eigentlich das, was ich mehr schaffe, das geht gerade weg durch die gestiegenen Wohnungskosten und Krankenkassenprämie. Also es bringt eigentlich gerade gar nichts. Umgekehrt kann man sagen, sie hat weniger, wenn sie jetzt nicht aufgestockt hat. Aber das sieht man schon sehr häufig. Oder auch Familien, wo 2-3 Kinder haben, wo vielleicht beide Eltern in einem Job sind, wo eher ein tiefes Einkommen generiert. Meistens oft dann der Vater 100% schafft, halt auch Schichtarbeit macht, Mutter versucht noch irgendwie nebenan etwas zu verdienen, betreut Kinder. Das sind einfach Situationen, die von enorm viel Stress geprägt sind, auch psychischem Stress. Und wo man merkt, die machen alles, was irgendwie geht, die jonglieren und es reicht nicht.
Wieso sind die Wohnkosten für so viele Menschen zu einem zentralen Druckfaktor geworden?
Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Das eine ist, dass die Wohnungsmieten in den letzten Jahren recht gestiegen sind, also vor allem die Angebotsmieten, nicht unbedingt Bestandsmieten, also dort, wo man in einem Vertrag ist, sondern wirklich dort, wo man eine neue Wohnung braucht und einen neuen Vertrag unterzeichnet. Die sind stark gestiegen. Wir haben in vielen Kantonen auch offiziell Wohnungsnot jetzt. Gleichzeitig ist natürlich das Wohnen ist wieder die grösste Budgetposten für Haushalte, also für alle, aber für die mit tiefen Einkommen halt eine riesige Budgetposten. Also im Schnitt, und im Durchschnitt ist es immer schwierig, aber im Durchschnitt gehen die ärmsten 20% der Bevölkerung über ein Drittel aus fürs Wohnen. Wir sehen aber jetzt häufig in der Beratung, und das kann man auch mit wissenschaftlicher Analyse zeigen, dass es dann oft eben über 40% ist, gerade bei Familien, wo dann einfach schon mal fürs Wohnen weggehen. Und wenn der Budgetposten weiter steigt, dann haben wir irgendwann wirklich ein riesiges Problem. Oder? Und ich sage, Durchschnitt ist schwierig, weil natürlich es gibt die, die dann das Glück haben, eine mega günstige Wohnung zu finden. Oder Durchschnittszahlen sind natürlich immer, zeigen nicht jede individuelle Situation, aber es zeigt doch eine gewisse Tendenz. Und wenn man einfach vergleicht, oder, zum noch so einen Durchschnittshaushalt in der Schweiz, der braucht weniger als 15% vom Bruttoeinkommen fürs Wohnen. Also es ist schon ein rechter Unterschied.
Du hast jetzt auch die sozialpolitische Dimension angesprochen. Wieso trifft der Kostenpunkt armutsbetroffene Menschen und auch den unteren Mittelstand eben besonders stark?
Weil er eben so einen riesen Anteil am Budget nimmt, oder? Es ist einfach, also ja, es ist der grösste Budgetposten, und wenn dort die Kosten steigen, dann macht das einfach wahnsinnig viel aus. Und es ist auch, ich finde, es hat noch eine andere Dimension. Das ist ein Posten, wo, also man kann nicht einfach sagen, ich wohne nicht neu mehr. Also es gibt natürlich Fälle, wir sehen schon auch in der Beratung, dass es viele Leute gibt, die zum Beispiel einfach ständig in Untermiete irgendwo sind, halblegal, dass sie irgendwie bei Freunden unterkommen. Also es gibt auch, oder oft reden wir über Obdachlosigkeit, aber es gibt auch die Wohnungslosigkeit, wo die Leute schon noch irgendein Dach über dem Kopf haben, aber nicht ihr eigenes. Und ich glaube, das ist halt beim Wohnen, wird das auch oft unterschätzt. Es ist ein menschliches Grundbedürfnis, dass man irgendwie einen Ort hat, wo man wohnen kann, wo man sich zurückziehen kann. Es ist mehr als einfach ein Dach über dem Kopf haben. Es heisst auch, es gibt eine Stabilität im Leben.
Du hast vorher gesagt, es gibt zwei grosse Kostenfaktoren, das Wohnen, aber eben auch die Krankenkassenprämien. Die sind ja für viele Haushalte auch zunehmend eine enorme finanzielle Belastung. Wieso ist es gerade dieser Bereich und wie hat es auch zu dem kommen?
Also eben beim Wohnen ist also die allgemeine Knappheit natürlich, wo enorm treibt, aber auch halt, dass ein grosser Teil vom Boden auch irgendwie der Spekulation unterworfen ist, oder? Also, sage ich mal, auch unsere Pensionskassen müssen ja ihre Rendite irgendwie machen, und das machen sie oft mit Immobilien. Also es ist wie so eine, wirklich ein systemisches Problem, wo nicht so einfach ist zu lösen. Bei der Krankenkassenprämie, also dort sehen wir halt wirklich, dass die Prämienbelastung oder die Prämie an sich seit Einführung vom Krankenversicherungsgesetz 1996 eigentlich immer gestiegen sind. Also bis heute über 160%. Und gleichzeitig sind die Löhne nicht so weit gestiegen. Die Löhne sind ein bisschen gestiegen, im Schnitt eben gerade bei tiefen Einkommen eher real noch gesunken. Dort hat man wie einfach nie eine Gegensteuer gegeben. Die Idee ist, bei der Einführung vom KVG, vom Krankenversicherungsgesetz, ist eigentlich, dass die individuelle Prämienverbilligung wie einen gewissen sozialen Ausgleich schafft. Und die Prämienverbilligung hat man aber nicht gleich erhöht, wie die Krankenkassenprämien gestiegen sind. Das heisst, real ist dann immer weniger geworden. Und ich glaube, dort, also, ja, auch wenn man die Belastung anschaut, also ich habe jetzt nochmal die neuesten Zahlen rausgesucht, also das Monitoring vom Bundesamt für Gesundheit zeigt, dass eigentlich die Restbelastung bei den untersten 20% der Bevölkerung, also das, was sie an Prämie selber zahlen, nach Abzug von der Prämieverbilligung, im Durchschnitt bei einem Standardmodell 16% vom Budget ist, also vom Bruttoeinkommen. Bei einem Durchschnittshaushalt ist das nicht einmal die Hälfte. Und das zeigt einfach, dass die Prämieverbilligungen es nicht schaffen, dort irgendwie genug zu bremsen quasi.
Dort kann man begrenzt optimieren, aber was passiert, wenn Menschen dann anfangen, bei der Gesundheit oder auch bei der Vorsorge zu sparen, weil sie eben den Kostendruck haben?
Ja, was wir sehen grundsätzlich ist, dass viele Leute nicht zum Arzt gehen, weil sie den Selbstbehalt nicht zahlen können. Weil sie versuchen auch, also viele Leute nehmen dann die höchste Franchise, oder die höchste Franchise, um quasi Prämie zu sparen. Was ja Sinn macht, wenn man gesund ist. Aber wenn sie dann eben krank werden, dann können sie eigentlich die Arztkosten nicht zahlen. Und dann versuchen sie meistens irgendwie bei allem anderen zu sparen. Aber am Schluss gibt es eben auch viele Leute, die sich dann verschulden. Also dann geht es einfach immer so weiter.
Wir haben jetzt über das Wohnen und über Gesundheit geredet. Es gibt aber noch weitere grosse Kostenfaktoren. Einer ist auch die Kinderbetreuung, die gerade eben für Familien ein beträchtlicher Kostenpunkt sein kann. Wieso ist gerade der auch so entscheidend für viele Familien?
Da muss ich glaube auch wieder ein bisschen ausholen. Es gibt verschiedene Ebenen. Also das Erste ist sicher, dass in der Schweiz einfach die älteren Beiträge, also die älteren zahlen einen enorm grossen Teil von der Kinderbetreuungskosten. Das ist im europäischen Vergleich einzigartig. Also in keinem anderen europäischen Land zahlen die älteren so viel, so einen grossen Anteil an der Kinderbetreuung. In einigen Ländern in Europa zahlt sogar der Staat 100%, also zahlen die Eltern gar nichts. Und die Leute sagen mir dann immer, ja, aber wenn man tiefes Einkommen hat, dann wird man ja subventioniert. Ja, das stimmt in einer Stadt Zürich, stimmt das schon. In einem Kanton Basel-Stadt, oft auch in der Westschweiz. Aber es gibt wahnsinnig viele Gemeinden, wo man auch, wenn man tiefes Einkommen hat, praktisch keine Subventionen kriegt. Oder am besten noch erst, wenn man in der Sozialhilfe ist. Obwohl es ja eigentlich aus meiner Sicht eine der wichtigsten armutspräventiven Leistungen ist, Kita-Subventionen. Weil, wenn wir dann schauen, was umgekehrt passiert, oder? Die Statistik zeigt ganz klar, das Armutsrisiko ist von Familien ist am höchsten, wenn die Kinder ganz klein sind. Logischerweise, weil dann ist der Betreuungsaufwand am höchsten. Und was passiert jetzt? Meistens reduzieren die Mütter dann, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Sie reduzieren das Erwerbspensum. Das heisst, der Haushalt hat weniger Erwerbseinkommen. Gleichzeitig steigen die Ausgaben. Und wieso reduzieren sie? Weil Betreuungskosten so hoch sind. Also gerade bei tiefen Einkommen. Es gibt immer wieder Familien, die in Beratung sind und so sagen, ja, aber wenn ich jetzt quasi mein Erwerbspensum mit einer Höhe und eine Kita zahle, dann macht zum Schluss, also es kommt aufs Gleiche raus oder im Notfall zahle ich noch drauf. Also es macht wirklich keinen Sinn, oder? Gerade wenn man ein tiefes Einkommen hat. Und auch oft sehen wir, dass Betreuungsstrukturen halt nicht so bedarfsorientiert sind, wenn man zum Beispiel Schicht schafft oder wenn man unregelmäßige Arbeitszeiten hat. Dort sind viele Kitas einfach zu wenig flexibel auch. Und ich finde schon auch gerade in Branchen mit Tieflöhnen, mit so atypischen Arbeitsverhältnissen, Branchen, die sehr männerdominiert sind, würde ich schon behaupten, dass die Arbeitswelt auch noch recht familienfeindlich ist. Also dass wenn man dann eben mal muss daheim bleiben oder ein Kind frühzeitig abholen, weil es krank ist, dass das der Arbeitgeber wie nicht, dass das nicht geht vom Arbeitgeber her, dass das nicht auf Verständnis stößt.
Also eben, da gibt's auch indirekte Kosten, die du jetzt angesprochen hast, wie eben ein reduziertes Pensum, eine organisatorische Belastung oder auch fehlende Vereinbarkeit. Wenn ich dich verstanden habe, müsste man eigentlich Familien entlasten, indem, dass sie mehr Unterstützung auch finanziell überkommen. Wo siehst du da wie einen Hebel, den man könnte ansetzen?
Ich glaube, es gibt verschiedene Hebel, oder? Was ich ganz wichtig finde, ist, dass man wirklich, ich glaube, also, höhere Subventionen für Kinderbetreuung, finde ich, das ist wie das A und das O. Oder? Mit dem kann man auch den Eltern ermöglichen, mehr erwerbstätig zu sein, das Erwerbspensum zu erhöhen und mehr zu verdienen. Ich finde, das hat die Politik auch erkannt, zumindest in einem gewissen Maß, dass das wirklich enorm wichtig ist. Ich glaube, es ist auch im Interesse der Arbeitgeber am Schluss. Also das ist sicher eine enorm wichtige Massnahme, dass man wie auf der Ausgabenseite entlasten kann. Wenn man auf der, also Was sicher auch hilft, ist zum Beispiel eine flächendeckende Einführung von Tagesschulen, was es einfach planbarer macht, auch für Eltern, die erwerbstätig sind. Auf der Einkommensseite, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Instrument sind Familienergänzungsleistungen. Das ist ein Instrument, das unterdessen in 6 Kantonen gibt in der Schweiz. Entschuldigung, in 5 Kantonen.
Also in einigen.
Genau, der 6. ist am Einführen, wo eigentlich... Also die Idee dahinter ist, dass man sagt, Familien gehören eigentlich nicht in die Sozialhilfe, weil es ist wie ein strukturelles Problem, dass man eben die Familie zu wenig entlastet, wo man dann in die Sozialhilfe schiebt, was eigentlich nicht angehört, sondern man muss der Familie wie Ergänzungsleistung, ein höheres Existenzminimum als Sozialhilfe, man muss der Familie wie ein bisschen höheres Existenzminimum geben, um auch den Handlungsspielraum zu erhöhen. Und aber auch eine Begleitung geben, um wirklich zu schauen, dass die Eltern im Erwerbsmarkt drinbleiben und auch vielleicht ihr Pensum können erhöhen. Und dort hat man eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, dass auch eben die Vererbbarkeit von der Armut, die man häufig sieht, oder dass Kinder, die in Armut aufwachsen, dann später eben auch betroffen sind, dass man die auch durchbrechen kann, indem man den Eltern den psychischen Stress nimmt, sie wirklich unterstützt drin, nachhaltig zu schauen, dass sie im in der Erwerbsarbeit drinbleiben und in einem genug hohen Pensum. Und ich glaube, das wäre enorm wichtig, wenn man diese Leistung könnte, in der ganzen Schweiz einführen
könnte. Mhm. Jetzt haben wir schon über verschiedene Kostenfaktoren auch geredet, die eben da besonders am Steigen sind oder auch einen höheren finanziellen Druck auslösen. Welche laufenden Alltagskosten gibt es noch, die sich summieren und eben auch besonders stark einen Kostendruck auslösen, gerade bei Menschen mit tieferem Einkommen?
Ich würde behaupten, dass man es nicht einmal so unterscheiden kann, sondern ganz generell, oder? Was man einfach auch statistisch sieht, ist, dass Leute, also eben so, sagen wir, die untersten 20%, aber sogar man kann auch von den untersten 40% der Bevölkerung am Schluss reden, die geben praktisch ihr gesamtes Bruttoeinkommen eigentlich für Fixkosten und Grundbedürfnisse aus. Also Fixkosten wie irgendwie Versicherung muss zahlen, all die Lohnabgaben, Steuern, Krankenkassenprämien, aber eben auch alle so grundlegende Sachen wie Wohnen, sonstige Gesundheitsausgaben, die man selber trägt, Lebensmittel, ein gewisses Maß an Mobilität, das ist recht eingeschränkt, muss man sagen. Und wir sehen dort einfach häufig, dass die Leute eigentlich gar keinen Spielraum haben, irgendwo noch etwas dazu zu nehmen. Also es ist wie die Summe von all diesen Ausgaben, die einfach am Schluss, ja, wo der Druck auch auslöst, neben der ganz, ganz grossen Budgetpost, die wir schon erwähnt haben. Und ich glaube, dort ist wie, also was mich immer wieder auch enorm berührt, irgendwie ist, wenn ich zum Beispiel in einem Caritas-Markt bin, wo Leute können einkaufen können, die wenig Geld haben, wo auch die Lebensmittel deutlich günstiger sind, wo mir dann die Leute sagen, das Brot ist jetzt 10 Rappen teurer und der Reis ist irgendwie 20 Rappen teurer. Und das, ich würde das nicht einmal merken im Alltag, weil ich mein Budget nicht so genau anschauen muss. Aber wenn jemand so ein enges Budget hat und wirklich alles genau berechnet, dann macht jede Preissteigerung macht etwas aus. Dann muss man gar wieder neu rechnen, muss schauen, wo kann ich das einsparen. Also das ist wirklich, also für mich immer wieder beeindruckend, auch, wie eng eigentlich die Leute durchkommen, dass sie es am Schluss auf null schaffen, wenn überhaupt.
Vorher wollte ich dich gerade noch fragen, ist mir die Frage in den Sinn gekommen, wo man jetzt könnte auf individueller Ebene ein Stück weit optimieren könnte. Wir haben jetzt auch fest über das Systemische geredet, aber gleich, wenn man sich jetzt als Person in der Situation befindet, dass der Kostendruck einfach zunimmt und man immer mehr am Schauen und am Rechnen ist. Wenn man sich in dieser Situation jetzt befindet und merkt, ich komme an meine Grenzen finanziell und es geht so nicht weiter. Wo kann man Unterstützung holen, eben auch gerade, um die Problematiken noch mit jemandem anschauen vielleicht?
Also ich muss vorausschicken, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn man davon redet, oder die eigenen Finanzen zu optimieren, weil halt oft den Leuten wieder suggeriert wird, dass sie selber das Problem lösen können, was eben oft gar nicht so der Fall ist. Und eben, natürlich gibt es Möglichkeiten, man kann irgendwie unnötige Versicherungen kündigen, man kann eine günstigere Variante von Lebensmitteln wählen, zum Beispiel Migros-Budget oder Coop-Garantie. Aber so die grossen Budgetposten, das ist dann wirklich schwierig zu beeinflussen. Wir stellen auch fest, dass Leute, die zu uns in Beratung kommen, oft gar nichts mehr können optimieren. Die haben schon alles optimiert, was sie können. Und das ist vielleicht das, wo ich auf deine Frage würde antworten, dass ich den Leuten würde sagen, möglichst früh Hilfe holen, bevor, also schon wenn man merkt, dass man jetzt 2-3 Mal eine Rechnung nicht zahlen kann, sofort Hilfe holen, bevor man dann irgendwie in eine Verschuldungsspirale reinkommt und es dann wirklich schwierig wird, dort wieder rauszufinden. Und dort gibt's, es gibt eigentlich in jedem Kanton Budgetberatungen. Man findet die Adresse auf der Website von Budgetberatung Schweiz. Da kann man genau schauen, was ist in meinem Kanton, was gibt's für Stellen. Die sind in der Regel sehr niederschwellig, also da kann man wirklich auch relativ einfachen Termin finden. Und das finde ich wirklich, also ist für mich, wenn ich etwas heute mitgebe, möglichst früh Hilfe suchen. Weil eben die meisten Sachen kann man einfach schlecht selber optimieren.
Also wir sehen, es geht da eben nicht nur um einzelne Budgets, sondern auch um eine grössere gesellschaftliche Entwicklung. Wenn wir jetzt mal rauszoomen und die Entwicklung näher anschauen. Wieso erleben wir das gerade jetzt? Wieso ist das gerade so aktuell, dass eben auch die steigenden Lebenshaltungskosten so viele Haushalte unter einen finanziellen Druck setzen und den Kostendruck auslösen, dass man merkt, es wird immer knapper und man muss immer mehr schauen?
Ich glaube, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir sehen, wie dass halt die grossen Ausgabenposten Wohnen und Krankenkassenprämien wirklich stark gestiegen sind in den letzten Jahren und gleichzeitig die Löhne stagniert haben. Also vor allem eben die oberen sind ein bisschen gestiegen, vor allem Top-Löhne sind gestiegen, aber wenn die Löhne stagnieren, real vor allem, und die Ausgaben steigen, dann geht es irgendwie nicht mehr auf. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es ist auch seit der Corona-Pandemie ist wie auch das Bewusstsein gesellschaftlich irgendwie grösser, dass es eben vielleicht Armut gibt, dass man relativ schnell auch in eine finanziell prekäre Situation reinkommen kann, wenn mal ein Teil vom Einkommen wegbricht oder die Ausgaben irgendwie plötzlich steigen, weil man eben vielleicht ein gesundheitliches Problem hat. Also ich habe das Gefühl, es kriegt auch mehr Aufmerksamkeit, und ich glaube, sagen wir mal, oft sehen wir, dass wenn ein Thema fängt auf eine grössere Gesellschaftsgruppe betreffen, also wirklich in den Mittelstand hineingeht und nicht nur die Ärmsten, nur in Anführungszeichen, dann ist es medial halt auch mehr ein Thema, dann interessiert es auch mehr. Und ich glaube, das passiert schon auch. Und gleichzeitig auch, habe ich das Gefühl, ist so die Sensibilität für die steigende Ungleichheit auch in der Schweiz ist grösser geworden. Also man sieht, dass immer mehr Leute irgendwie nicht, es fast nicht schaffen, über die Runde zu kommen, trotz einer guten Arbeit, und auf der anderen Seite es einfach wenige gibt, die einfach immer mehr Geld haben. Und ich glaube, das ist schon das Bewusstsein dafür ist gestiegen.
Du hast jetzt die Grenze zur Armut auch angesprochen. Ist es tatsächlich so, dass der Übergang zwischen dem unteren Mittelstand und der Armutsbetroffenheit immer fließender wird?
Ich finde es eine sehr gute Frage. Ich würde behaupten, dass die Grenze immer fließend war. Also am Schluss ist es ja, es ist am Schluss eine statistische Grenze, wo man kann sagen, ist auch ein bisschen willkürlich, wo man jetzt sagt, ist jetzt Armut und wo fängt der Mittelstand an. Und ob jetzt jemand knapp unter dieser Grenze oder knapp über dieser Grenze ist am Schluss nicht so entscheidend, weil die Lebenssituation ist eigentlich die gleiche. Und umgekehrt finde ich halt den Mittelstand, also wenn man die offizielle Definition nimmt, dann geht der Mittelstand von 70% vom Median, also Median ist wie dort, wo die Hälfte drunter ist, die Hälfte drüber, von 70% vom Median bis 150% vom Median. Das ist eine riesige Gruppe. Das ist mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung, die in diesem Mittelstand drin ist. Aber die Lebensrealität von jemandem, von einem Haushalt, der bei 70%, also am unteren Rand von dem Mittelstand ist, und am oberen Rand bei 150% vom Median, der wahnsinnig viel Geld hat, das ist eine völlig andere Lebensrealität. Die kann man nicht vergleichen. Also jemand, der unter am Mittelstand ist eigentlich viel näher bei der Armutsgefährdungsgrenze, wo ich ja vorher gesagt habe, 60% vom Median und drunter. Also dort sind wir viel näher zusammen als irgendjemand, der am oberen Mittelstand ist. Und ich glaube, es ist ein statistisches Konzept, das macht Sinn, um gewisse Analysen zu machen, aber am Schluss, auch bei einer Armutsgrenze, oder? Ob jetzt jemand 5 Franken weniger oder mehr hat, macht den Unterschied, ob jemand unter der Armutsgrenze fällt oder nicht. Aber eigentlich hat die Person die genau gleiche Lebensrealität am Schluss.
Eben die Sensibilität und der Raum auch in der öffentlichen Debatte hat seit Corona zugenommen, wie du vorhin gesagt hast. Man redet auch mehr über Armut. Man hat wie auch gesehen, wie schnell das es gehen kann. Und gleich stelle ich mir die Frage, wo wird denn Armut in der Schweiz trotzdem immer noch unterschätzt?
Ich würde sagen, halt immer noch generell. Oder ich glaube, das, was in der Corona-Pandemie halt passiert ist, dass es eine gewisse Sichtbarkeit gekriegt hat, vor allem mit diesen Lebensmittelabgaben, wo man dann plötzlich die Schlange gesehen hat von Leuten, die dort anstehen. Und es glaubt ganz vielen Leuten weh. Also viele Leute sind wirklich, wir haben auch ein Telefon gekriegt von Bürgerinnen und Bürgern, die wahnsinnig verschrocken sind, die das nicht realisiert haben, dass es in der Schweiz Leute gibt, die wirklich Mühe haben, quasi den Alltag zu meistern und finanziell über die Runde zu kommen. Und ich glaube, die Sichtbarkeit ist halt das, was eben oft nicht gegeben ist. Und darum ist dann auch einfach, die Armut wieder irgendwie auszublenden. Ich glaube, das ist wirklich so die Schwierigkeit. Es wird aus meiner Sicht darum immer noch so ein bisschen unterschätzt. Und eben auch gerade so die Armut von erwerbstätigen Personen. In der Schweiz herrscht immer noch so die Idee vor, dass wenn man arbeitstätig ist, dass man dann nicht von Armut betroffen sein kann. Und das ist leider nicht so.
Du sprichst eben auch das Phänomen von Working Poor an. Was sagt es auch über eine Gesellschaft aus, wenn Erwerbsarbeit nicht mehr zuverlässig vor finanzieller Unsicherheit oder eben sogar vor Armut schützt?
Es sagt viel aus. Also ich glaube, es sagt aus, dass wir Arbeitsverhältnisse haben in dem Land, wo nicht existenzsichernd sind. Also sei es beim Lohnniveau, aber auch es gibt halt viele Leute, die zum Beispiel auf Abruf arbeiten und quasi 100% verfügbar sein, aber dann halt nur 30-40% eingesetzt werden, je nach Monat anders, oder? Mit dem hat man keine Sicherheit. Das zeigt es mir. Es zeigt aber auch, dass wir eben genau die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit nicht auf die Reihe kriegen, dass wir dort wirklich ein strukturelles Problem haben. Und es zeigt halt schon auch, dass wahrscheinlich Arbeit irgendwie, es wird zwar hochgewichtet im Sinne von, dass wir alle viel arbeiten, wir haben auch eine sehr hohe Wochenarbeitszeit im Vergleich zu anderen Ländern, aber gleichzeitig ist dann die Gesellschaft nicht bereit, wirklich das auch genug wertschätzen in vielen Branchen, also monetär wertschätzen.
Welche strukturellen Hebel gibt es da, wo die Menschen würden entlasten mit kleinem und mittlerem Einkommen?
Es gibt verschiedene Hebel. Ich glaube, ein Punkt ist eben, dass man wirklich die Wohnkosten und Krankenkassenprämie dämpfen oder beziehungsweise gezielt unterstützen. Also eine ganz einfache Massnahme, ein Ausbau von der individuellen Prämieverbilligung. Beim Wohnen mittelfristig sicher, dass Kantone und Gemeinden viel aktivere Wohnpolitik machen, dass sie mehr bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen. Kurzfristig gibt es dann einfach die Subjekthilfe, dass man sogenannte Mietzinszuschüsse macht. Ich glaube, das ist das Einzige, was kurzfristig hilft. Ich finde, wie ich ein paar Mal schon gesagt habe, die bessere Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit einfach ganz, ganz, ganz zentral. Das Thema Familienergänzungsleistungen. Ich glaube, man müsste auch darüber reden, ob wir nicht lieber Vermögen höher besteuern anstatt Arbeitseinkommen. Dass man so auch eine Verschiebung hinkriegt. Wenn man bezahlbare Kitas, habe ich gesagt. Wenn wir längerfristig schauen, habe ich das Gefühl, bei den Gesundheitskosten müssen wir wirklich auch darüber diskutieren, ob wir die können solidarischer finanzieren, das Gesundheitswesen. Also wenn man jetzt auf Europa schaut, dann ist die Schweiz eigentlich das Land, wo die Leute am meisten an Gesundheitskosten aus der eigenen Tasche finanzieren. Eben Prämien sind auch nicht einkommensabhängig. Oder man versucht das mit der Prämienverbilligung ein bisschen aufzuwiegen, aber das reicht nicht. Also müssen wir auch schon über einkommensabhängige Prämien, Franchise reden. Auch darüber, ob wir mehr über Steuern finanzieren. Ich glaube, dort müssen wir irgendeine Logik ins System bringen. Und dann haben wir noch das Thema von Verknüpfung von Existenzsicherung und Aufenthaltsstatus. Also dass Leute, die keinen Schweizer Pass haben, Angst haben, die Leistungen in Anspruch zu nehmen, weil sie Angst haben, dass sie dann den Aufenthaltsstatus verlieren, was effektiv passieren kann. Ich glaube, dort haben wir sehr viele Baustellen, die man müsste anschauen müsste.
Was ist der Grund, wieso dass Menschen, die einen Anspruch haben auf die Leistungen, die eben nicht wahrnehmen, obwohl sie jetzt unter dem Existenzminimum sind und eben in dem Bereich, wo sie würden, Unterstützung bekommen, um ihre Existenz zu sichern?
Es gibt leider noch recht wenig Forschung darüber. Immer mehr. Es ist jetzt wirklich ein Thema, das aufgenommen wird. Aber was man sicher kann sagen, ist, dass es gibt wie die Gruppe, wie knapp zum Beispiel unter einer Sozialhilfegrenze ist und sich dann sagt, ja, also für das ich jetzt irgendwie 20 Franken mehr kriege, gehe ich nicht, man muss ja einfach alles offenlegen, oder? Dann gehe ich nicht alles offenlegen und mich dort anmelden und so. Dann gibt es eine Gruppe, also gibt es halt die Schamthematik, dass die Leute sich wirklich schämen auch, das Gefühl haben, jetzt brauche ich Hilfe vom Staat und dann haben alle das Gefühl, ich bin Schmarotzer. Also es gibt auch den Diskurs, der das irgendwie zum Teil verstärkt. Es gibt eben das Thema, dass man Angst hat, die Aufenthaltsbewilligung zu verlieren. Weil das wirklich kein Grund sein auch, dass man zum Beispiel, also man kriegt auch nicht, wenn man länger auf Sozialhilfe angewiesen ist, kann man sich nicht einbürgern lassen. Das ist für viele Leute ein Hinderungsgrund. Aber auch das Nicht-Wissen und so die hohe Anforderung an Dokumentation. Also bevor ich irgendeine Leistung kriege, das gilt auch bei anderen Sozialleistungen, muss ich ja zuerst x Formular ausfüllen, Unterlagen bringen. Das ist für viele Leute eine enorme Herausforderung. Also ich glaube, es sind wirklich ganz, ganz unterschiedliche Gründe.
Der finanzielle Druck, der ist eben oft existenziell, der wirkt in den Alltag rein, eben auf unsere Beziehungen, auf Gesundheit und oft auf Selbstwertgefühl und all die Emotionen, die damit verbunden sind. Was macht es mit Menschen, wenn sie auch arbeiten und trotzdem das Gefühl haben, dass es nie richtig langt? Was löst es für Gefühle aus?
Es ist für viele Leute sagen mir, sie fühlen sich wertlos. Wertlos und irgendwie auch nicht gesehen. Auf eine Art irgendwie auch so in einem Hamsterrad. Oder? Eben, sie machen alles. Sie haben oft auch rechten Stress auf verschiedenen Ebenen. Und sie schaffen es wie nicht. Und viele Betroffene haben wirklich auch das Gefühl, dass sie selber schuld sind, dass das ihr Versagen ist. Obwohl das eben in den allermeisten Fällen wirklich nicht der Fall ist, sondern es ist eigentlich immer ein Zusammenspiel von individuellen Voraussetzungen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen oder eben strukturellen Hürden. Und viele fühlen sich auch gelähmt. Das höre ich oft, so die Lähmung oder das so eben, ich bin machtlos, ich kann nichts mehr machen, ich habe keine Perspektive. Und gleichzeitig finde ich es auch wichtig zu sagen, dass die Leute mir auch immer sagen, es ist für sie enorm wichtig, dass sie erwerbstätig sein können, oder? Auch wenn sie jetzt wenig verdienen und es irgendwie nicht reicht. Es gibt ihnen auch auf eine Art wieder ein Selbstwertgefühl zurück, dass sie irgendwie für die Gesellschaft nützlich sind, in Anführungszeichen, dass sie nicht einfach warten und irgendwie einfach hoffen, dass es besser wird. Es gibt ihnen wie auch eine gewisse Selbstwirksamkeit, auch wenn man arbeitstätig sein kann. Also man sieht auch, dass Leute, das kann man wie keine Befragungen nachweisen, dass Leute, die arbeitstätig sind, auch wenn sie am Schluss gleich viel Einkommen haben, viel besser zu weg sind, auch psychisch, sich viel besser fühlen, mehr, eben mehr das Gefühl von einer Selbstwirksamkeit haben, als Leute, die nicht erwerbstätig sein können.
Es geht um verschiedene Gefühle oder auch emotionale Konsequenzen, die Armut kann haben für die Betroffenen. Mich nimmt noch Wunder, wenn Menschen merken, dass es knapp wird, dass es existenziell wird. Wo tun sie dann zuerst verzichten, wenn das Budget eng wird? Gibt es da etwas, wo du feststellst, wo die Leute dann anfangen, versuchen zu sparen und optimieren, soweit es geht?
Ja, es gibt schon. Also ich würde sagen, das ist immer zuerst eigentlich so ein bisschen die soziale Teilhabe. Also wenn es um Freizeit geht, um vielleicht auch die persönliche Pflege, also zum Beispiel Coiffeur, so Sachen, Kleider. Also vor allem sehen wir sehr häufig, dass Eltern versuchen, möglichst alles bei sich zu sparen, damit die Kinder nicht betroffen sind. Also den Kindern möglichst alles ermöglichen. Es gibt auch Eltern, die sich jahrelang keine neuen Kleider, keine neuen Schuhe kaufen. Ferien ist halt das, was sehr schnell wegfällt. Das ist etwas, was nicht zwingend ist. Eben bei der Freizeit halt auch, was man sehr oft gesehen ist, dass Kinder dann, also eben, die Eltern versuchen immer, den Kindern trotzdem noch irgendeine Freizeitgestaltung ermöglichen, aber man macht halt das, was nicht kostet dann. Je nach, also jetzt in der Stadt Zürich zum Beispiel gibt es dann viele Angebote, die auch kostenlos sind, an anderen Orten vielleicht nicht so. Aber das heisst, Freizeitgestaltung richtet sich nicht nach den Interessen vom Kind oder nach seinem Talent vielleicht auch, sondern in der Regel nach dem Budget. Und halt alles, was irgendwie damit zusammenhängt, zum Beispiel einen Kaffee mal mit Freunden trinken. Also ich würde behaupten, Einsamkeit ist dann sehr schnelle Begleiterin von Armut, oder?
Was würdest du sagen, bedeutet es im grösseren Sinn für die soziale Teilhabe? Also eben, wenn armutsbetroffene Menschen nicht mehr gleich können, partizipieren, mitmachen in verschiedenen Bereichen. Es scheint mir immer noch ein grosses Tabu, auch dann über das zu reden und das anzusprechen. Ich würde zum Beispiel sagen, ich kann mir den Restaurantbesuch jetzt nicht mehr leisten oder ich kann das Hobby nicht mehr so fortführen.
Absolut. Also für mich ist es halt auch, es schließt wieder an die Definition von Armutsgefährdung an, die ich am Anfang gesagt habe, was uns so wichtig ist, dass man eben die Armut misst im Verhältnis zur Gesamtgesellschaft, weil wenn der Fall da ist, und das ist wirklich in der Schweiz ein Problem, dass Leute einfach nicht können mithalten mit dem, was für den normalen Mensch, sage ich mal, einfach selbstverständlich ist. Das macht enorm viel. Das macht auch, dass verschiedene Gesellschaftsgruppen sich nicht mehr treffen, dass man sich gar nicht sieht, dass man unterschiedliche Lebensrealitäten auch nicht wahrnimmt, dass wir in unseren, wie man neudeutsch sagt, Bubbles leben. Das heisst auch, dass Leute politisch marginalisiert sind, dass sie haben auch nicht eine Stimme gross, sie beteiligen sich vielleicht weniger, sie werden nicht gehört. Und es ist gerade für Kinder, ist es, ja, das sind ganz kleine Sachen, kann man jetzt vielleicht sagen, die dann wirklich auch prägend sind, wie dass ein Kind vielleicht nicht zu einem Geburtstagsfest vom Klassengespännli geht, weil es kein Geschenk mitbringen kann, weil man sich dann schämt. Dass ein Kind nach der Sommerferien nicht von Ferienerlebnissen erzählen, wie das alle anderen machen. Also das sind ganz, ganz kleine Sachen, wo die Leute dann an den Rand drängen und die machen, dass sie nicht mehr mitreden, nicht mehr Teil sind davon.
Das zeigt, dass eben Armut in so viele Bereiche auch reinwirkt, auch im sozialen Kontext. Jetzt haben wir wieder über die individuelle Ebene geredet. Du hast mir vorher auch gesagt, dass du Mühe hast damit, wenn man eben zu fest auf das fokussiert. Und gleich sieht man auch, dass wenn der Kostendruck steigt, dass eben Menschen in der Regel versuchen, auch möglichst zu optimieren und sparen, wo das es geht. Ab wann ist der Punkt erreicht, wo du sagst, da sollte man sich Unterstützung holen? Also zum Beispiel eben durch eine Budgetberatung oder durch andere Angebote, die du auch vorher genannt hast.
Ich finde, der Punkt ist eigentlich dann erreicht, wenn man wirklich mehrmals merkt, dass man Mühe hat, eine Rechnung zu zahlen. Dass es Ende Monat wirklich immer ganz knapp auf Null rausgeht, wenn man schon auf Sachen verzichtet. Ich finde, dann ist wirklich die höchste Eisenbahn. Ich sage immer, lieber zu früh Hilfe holen als zu spät. Weil wirklich, also wir sehen einfach, dass es enorm schwierig ist, wieder in eine gesunde finanzielle Situation kommen, wenn man schon mal irgendeine Verschuldungsthematik hat. Oder? Und das zieht sich ja dann weiter. Dann hat man oft auch, also wenn es dann irgendwie zu einer Betreibung kommt, dann ist die Wohnungssuche wieder schwieriger. Also es zieht einfach so viel nach sich.
Und gleich besteht immer noch eine gewisse Hürde, die Angebote auch in Anspruch zu nehmen, auch wenn es sie gibt. Was würdest du Menschen sagen, die sich auch schämen, die Hilfe, die Unterstützung in Anspruch zu nehmen?
Dass es in der Regel kein individuelles Versagen ist, wenn man wirklich merkt, dass man an Anschlag kommt, sondern dass es einfach auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen gibt, Hürden gibt, wo in die Situation hineinführen. Gerade auch wenn Kinder im Spiel sind, finde ich es umso wichtiger, dass man möglichst schnell dann die Hilfe sucht.
Wir haben auch schon über verschiedene Massnahmen geredet, die eben helfen könnten auf systemischer Ebene. Zum Schluss noch, was muss sich politisch ändern, damit weniger Menschen eben trotz Arbeit in die finanzielle Enge hineingeraten?
Also eben konkrete Massnahmen habe ich schon genannt. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wirklich dass die Realität anerkannt wird. Und ich habe das Gefühl, das ist mehr der Fall, seit der Corona-Pandemie. Aber es ist einfach immer noch, also es ist schon in der Politik immer noch sehr vorherrschend, so das Gefühl, die Leute müssen das irgendwie selber schauen. Die müssen sie halt, also ich bringe ein Beispiel von der Weiterbildung. Oder wir haben letztes Jahr so ein bisschen den Fokus gesetzt auf das Thema Zugang zur Weiterbildung, auch für Leute, die eben ein tiefes Bildungsniveau haben, wo wenig Geld haben. Und dann höre ich immer wieder, ja, dann müssen sie halt, die Weiterbildung machen und quasi schauen, dass sie besser gebildet sind und einen besseren Job finden. So einfach ist es nicht. Sondern auch dort, wenn jemand, sagen wir mal, 80% erwerbstätig ist, wenig verdient, kaum über die Runde kommt, noch eine Weiterbildung machen, dann müsste irgendwie das Erwerbspensum reduzieren. Dann würde man weniger verdienen und muss gleichzeitig noch die Weiterbildungsmassnahmen zahlen. Dann sind noch Kinder im Spiel. Geht nicht. Also auch dort, ich glaube, die Politik muss noch mal mehr realisieren, dass wir wirklich ganz viele strukturelle Hürden haben. Dass es nicht so einfach ist, dass die Leute einfach sich in den Arsch klemmen, auf Schweizerdeutsch gesagt.
Das Thema ist vielschichtig auf verschiedenen Ebenen und es umfasst unter anderem steigende Wohnkosten, Krankenkassenprämien und auch hohe Betreuungskosten, die eben nicht nur Armutsbetroffene belastet, sondern auch viele Haushalte, die sich irgendwo im unteren Mittelstand verorten würden. Und genau darum ist es auch wichtig, bei diesen fliessenden Übergängen genauer anzuschauen. Und ja, der Blick auf die eigene Situation, der kann helfen, aber genauso wichtig ist es eben auch dann, die gesellschaftliche Frage einzubeziehen, nämlich welche Kosten tragen eben auch Menschen heute ganz individuell und wo braucht es vielleicht auch politische Antworten. Liebe Aline, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und auch für die Einordnung, dass du dein Wissen heute mit uns geteilt hast.
Danke vielmals auch für die Einladung nochmal. Sehr spannend gewesen.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie mit jemandem, der das aktuelle Thema vom steigenden Kostendruck für den unteren Mittelstand und Armut in der Schweiz interessieren könnte. Abonniere Popcorn und Finanzen, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.